Heute wird in den Gemeinden hin und her über das erste Kapitel des Epheserbriefs gepredigt, Epheser 1. Ich habe jetzt nur einen halben Vers ausgesucht. Und da steht schon so viel drin, da will ich es heute damit bewenden lassen. Und wenn wir das alles fassen, was da uns gezeigt wird, nämlich den 12. Vers, die erste Hälfte, Epheser 1, Vers 12, auf dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Herr, das musst du in Gang setzen bei uns, dieses Werk. Amen. Nicht nur unsere jungen Leute, sondern auch viele in den besten Jahren müssen fortwährend Kurse und Prüfungen machen. Vielleicht gehört das heute zu unserer Zeit, dass man den Wert des Menschen daran abschätzt, wie viel Scheine er vorzuweisen hat. Aber auch manche, die machen auch eine betrübliche Entdeckung. Kaum hat man sich durchgekämpft und hat man dann so und so viele Scheine vorzuweisen und Zeugnisse, dass man dann hört, du bist trotzdem nicht geeignet. Und das tut einem ja sehr weh, wenn man sich irgendwo für ein Amt bewirbt, seine Zeugnisse einreicht und dann kriegt man den ganzen Packen wieder zurückgeschickt und sagt, nein, du bist nicht der Richtige. Wie komme ich denn an den richtigen Platz, wo ich meine Gaben zur Entfaltung bringen kann? Wäre schön, wenn jeder Mensch sagen könnte, ich bin am richtigen Platz. Aber ich habe oft den Eindruck, die meisten Menschen leiden darunter und sind frustriert, wie man so modern sagt. Sie sind tief enttäuscht und verletzt, dass sie mit ihren vielfältigen Gaben gar nicht zur Entfaltung kommen können. Darum hat mir dieses Wort heute so gefallen. Da legt der ewige Gott die Hand auf sie und sagt, weißt du, was deine Bestimmung ist? Weißt du, was der Sinn deines Lebens ist? Weißt du, wem du dienst? Weißt du, für wen du da bist? Du sollst etwas sein zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Das gibt es, dass man in dieser Welt bei den Menschen nicht richtig verstanden wird. Aber Hauptsache, dass dein Leben etwas darstellen kann von der Größe und Schönheit Gottes. Und dass du etwas widerspiegeln kannst von dem, was Gott aus deinem Leben machen will. Aber jetzt wissen Sie, dass ich da gerne ein wenig jetzt in der Zwiesprache bleibe mit so einem Wort. Mein erster Punkt, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist zu groß. Das ist zu groß. Wenn es in diesem Wort heißen würde, ich soll das Lob Gottes singen, dann würde ich sagen, Herr, mit meiner Stimme ist nicht weit her, aber das verstehe ich noch. Ich soll die Loblieder Gottes singen, aber das steht ja nicht da. Das heißt auch nicht, ich soll in meinem Gebet mehr den Lobpreis einbauen, obwohl das wichtig ist, dass wir Gott mehr loben im Gebet. Aber das steht nicht da, sondern das heißt, wir sollten etwas sein zum Lobe Gottes. Ich soll etwas zum Lobe Gottes sein. Das heißt, also jetzt mal ganz ehrlich, ich bemühe mich die ganze Zeit nur ganz kleine, klitzekleine Fortschritte zu machen. Ich bin schon ganz froh, wenn ich so ein Stückchen mich verbessere und von ein paar Übeln runterkomme, aber das geht gar nicht weit. Wir fallen immer wieder in die alten Dinge zurück und jeder Mensch ist doch im Werden. Und wie kann man so ein herausforderndes Wort sagen? Wir sollen etwas sein zum Lobe Gottes. Etwas sein. Ach, ich bin doch gar nicht fertig. Neulich, wie der Frühling so wunderbar begann mit seiner Blüte, Da bin ich manchmal an solch einer herrlich blühenden Staude stehen geblieben und dachte, was ist das? Es kann in einer entlegenen Stille des Waldes sein, wo kaum ein Mensch es beachtet. Da blüht solch eine Pracht. Für was eigentlich? Gibt dir nur eine Antwort: zur Ehre Gottes, um das Lob der Herrlichkeit Gottes darzustellen, den Schöpfer zu preisen. Und wenn man dann näher hingeht, sind es ja nicht bloß die Farben, sondern dieser unaussprechliche Duft. Das kommt uns wie Vergeudung vor. Das wird da einfach bloß so in den Wind geblasen, dieser herrliche Duft. Umsonst nur die Pflanze, die tut das einfach zum Lobe Gottes, zur Ehre Gottes. Die singt doch, die ist doch etwas zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Aber ich komme manchmal vor wie so ein fauler Baumstumpf oder wie ein Kaktus mit seinen stachlichen Dornen oder wie ein Dornbusch an der Dornstrauch an der Müllhalde. Aber dass ich etwas sein soll, wo sich Gott daran verherrlichen kann, ist ja immer so, wenn man die Fotos herumreicht. Und wenn dann ein Foto kommt, wo ich drauf bin, dann sage ich, nee, bin ich nicht. Weil ich immer meine, ich sei doch viel netter, dass ich so grimmig und finster aussehe. Da erschrecke ich jedes Mal vor mir selber. Das will ich gar nie wahrhaben. Denk, du bist doch ganz anders. Dabei bin ich doch so, wie ich bin. Wir wollten ganz anders sein, aber das zählt ja gar nicht. Sondern, was bin ich? Und jetzt müssen wir aufpassen bei diesem Wort. Das sagt ja Gott nicht, was wir machen sollen, sondern was er aus uns macht. Er will uns dazu bereiten. Er will uns dazu machen, dass wir etwas sind zum Lobe Gottes. Du kannst das nicht selber, aber das ist seine große Planung. Dieser ganze Abschnitt handelt ja von dem Tun und Wirken des dreieinigen Gottes. Keine Angst, ich möchte mit Ihnen jetzt mich nicht verlieren in lehrhafte Gespräche. Und doch ist wichtig, dass wir das wenigstens fassen. Gott begegnet uns als der Herr dreimal, als der Schöpfer, wie er uns in dieses Leben hineinstellt. Da war schon Gottes Absicht, dass ich zum Lob seiner Herrlichkeit lebe. Und dann im Kommen Jesu Christi. Sein ganzes Erlösungshandeln zielt darauf. Jedes Vergeben, jedes Trostwort, das er mir zuspricht, zielt darauf, dass ich etwas sein kann zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Und dann das Wirken des Geistes Gottes, der mich noch einmal darin befestigen will und der das noch einmal abstempelt und sagt, das wird jetzt gültig gemacht. Dieses Wunder geschieht. Wir fehlsamen, unvollkommenen Menschen mit allen Mängeln. Uns will Gott verändern. Aus uns will Gott was machen zum Lob seiner Herrlichkeit. Billiger geht's nicht. Das war mein erster Punkt. Billiger geht's nicht. Wenn Sie Christ sein wollen, dann will Gott was aus Ihnen machen. Sie sollen etwas sein zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Sie sollen einen Duft verbreiten, ein Parfum, das hinein atmet in diese dunkle Welt mit ihrem Grauen. Mein zweiter Punkt. Es passiert wirklich etwas. Ja, das beschäftigt ja die Christen oft und sagen, es ist ganz schön, was du in deinem ersten Punkt so erzählt hast, was Gott da alles tun will, aber was verändert sich denn real? Schau doch mal die Christen an. Guck mal, was das für komische Leute sind. An denen stößt man sich fortwährend. Und dann sind immer wieder Leute, sie gehören wahrscheinlich auch dazu, auf die Idee verfallen und sagten, wir machen das. Wir machen jetzt ein Programm, um die Herrlichkeit Gottes darzustellen. War immer gut gemeint, aber was rauskam, war immer etwas ganz Verkrampftes. Und das Schlimmste, was man bei Christen finden kann durch die Jahrhunderte, ist immer diese schreckliche, gequälte Gesetzlichkeit, wo Leute herumlaufen mit zusammengebissenen Zähnen und die Heiligkeit Gottes darstellen wollen. Geht kein Lächeln mehr über ihr Gesicht. Weil sie meinen, so mit ihrem würdigen Daherschreiten sei vielleicht am ehesten noch die Heiligkeit Gottes gepriesen. Aber leider sind unsere Gottesdienste auch immer so, dass man den Muff unter den Talaren auch noch riecht und sagt, das ist so gezwungen und so gequält und so komisch feierlich ist denn das die Herrlichkeit Gottes. Und viele verstehen das als das Wichtigste, was man darstellen müsste, die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Vielleicht ärgere ich Sie manchmal, aber ich denke, wir sollten immer wieder ein wenig die starren Formen durchbrechen und auf das Entscheidende kommen. Wie wird denn die Herrlichkeit Gottes in unserer Welt dargestellt? Daran gibt es nichts zu beschönigen, dass die anderen an uns alle Mängel und Fehler sehen. Und wir wissen es, hoffentlich hat Gott ihr Gewissen geweckt, dass sie auch wissen, wie wenig wir ausstrahlen von der Herrlichkeit Gottes, wie kümmerlich das bei uns allen ist. Aber in diesem ganzen Abschnitt, jetzt ist schade, dass wir ihn nicht ganz nehmen können, aber ich musste kürzen, um der Zeit willen. Da redet ja Paulus davon und sagt, uns ist doch die Gnade widerfahren. Der schönste Moment, den man überhaupt sehen kann von der Herrlichkeit Gottes, ist, wenn Gott fehlsame Menschen in seine Arme schließt und in seiner Liebe aufnimmt. Es gibt überhaupt nichts Herrliches sonst. Von der Kirchenherrlichkeit halte ich nicht viel, von der Herrlichkeit der Amtsdiener auch nichts und von der Scheinheiligkeit und Heuchelei all derer, die große Sprüche machen, auch nichts. Von den Titeln halte ich nichts und von der menschlichen Ehre, die auch bei Christen so viel Rolle spielt, von der halte ich auch nichts. Sonst Einzige, was doch Herrlichkeit Gottes ist, das, was uns Jesus gezeigt hat. Jesus hat verzichtet auf äußere Feierlichkeit und er ging auf sündige Menschen zu und hat sie angenommen in der Liebe des Vaters. Menschen, die unrecht mit Geld umgegangen waren. Diese schmutzigen Frauengestalten. Und hat ihnen Gnade Gottes verkündigt. Und wenn wir Herrlichkeit Gottes vor der Welt zeigen sollen, dann können wir immer nur von dem Augenblick reden, wo wir die Herrlichkeit Jesu erkannt haben. Als er mir meine Sünden wegnahm. Als er mir vergeben hat. Als er mir den Himmel aufgeschlossen hat. Das ist ganz wichtig. Wir sollten immer dabei bleiben, in all unserem Reden, dass wir die beiden Dinge nicht durcheinander bringen und sagen, wir sind als Menschen voller Fehler, aber wir haben einen großen, mächtigen Herrn, Jesus, der ist unsere Zuversicht. Der lässt mich nicht los, an den klammere ich mich und ich freue mich über ihn. Und wir Christen können vor der Welt die Herrlichkeit Gottes gar nicht anders darstellen, als dass wir dauernd von dem erzählen und sagen, sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. In der Kindererziehung haben wir versagt, unser Eheleben ist sicher nicht vorbildlich und unser Umgang mit den Menschen lässt viel zu wünschen übrig. Leider, 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 wir wollen das alles nicht. Aber wir wollen die Herrlichkeit Gottes den Menschen zeigen. Unser Leben soll den Lobpreis der Herrlichkeit Gottes verkündigen. Wir können das nur tun, indem wir immer wieder darauf hinweisen, was er für uns tut. Es erinnert mich an die Wirtschaften. In jedem Dorf hängt da ein Schild. Es war noch viel schöner, bevor es die Neonreklame gab. Da war so ein Schild zum grünen Kranz oder Gasthof zum Hirsch, Gasthof und Metzgerei. Da war ein Aushängeschild und dieser Aushängeschild soll die Leute einladen, kommt rein. Da isst man gut. Dann sind wir alle sehr skeptisch und sagen, auf Annosen reagieren wir nicht so schnell. Und das schönste Schild kann uns auch noch in das Licht führen. Wie machen Sie es dann, wenn Sie klug sind? Halten Sie in dem Dorf und fragen die Leute und sagen, hören Sie mal, wo gehen Sie eigentlich essen, wenn Sie Hunger haben? In welcher Wirtschaft? Und wenn dann einer sagt, ich gehe zum Hirsch, dann gehe ich auch hin. Also das will ich wissen, wo gehst du hin? Und so ist doch, wenn wir Aushängeschilder Gottes sind, um sein Lob zu verkünden, wir können doch nur erzählen, wo wir selber die Lösung unserer Fragen gefunden haben, wo wir Hilfe gefunden haben. Sagen, dort werden wir gestärkt, dort werden wir erquickt. Wir werden satt von den reichen Gütern seines Hauses. Da passiert wirklich etwas. Da wird das Leben verändert. Da werden Menschen neu. Ich wollte, wenn wir die Zeit hätten, Ihnen jetzt einfach erzählen von all den Gestalten, die alle vor uns gelebt haben und die immer wieder erst dort zum Glauben gekommen sind, wo ihnen Gnade Jesu konkret über der Sünde ihres Lebens bewusst wurde. Und wo sie gesagt haben, ich will doch das alte Leben gar nicht mehr. Jetzt möchte ich mein Leben verströmen für Gott, zu seiner Ehre. Wir sind beim letzten. Welch ein Dienst, welch ein Dienst. Es hat sich schön wieder gefügt, dass der Chor vorhin das Lied gesungen hat, diese Motette, alles, was ihr tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Nun tun die meisten von Ihnen da schwer, die sagen, du hast es leichter, du bist vollamtlich in einem Dienst, wo du sichtbar Gott dienen kannst. Vielleicht kennen Sie auch ein wenig schlecht den Alltag und die Praxis eines Pfarramtes. Auch dort wird viel anderes getan und muss getan werden. Aber wir bleiben dabei. Alles, was er tut, das tut zur Ehre Gottes. Deinen Bürokram, die Küchenarbeit, die Wäsche, die in die Waschmaschine gestopft wird bei den Hausfrauen und das Spülen deiner Teller. Deine Familiengeschichten, alles, was du mit deinem Verstand tust und mit deiner Geschlechtlichkeit, mit deinem kleinen Finger und mit deiner ganzen Kraft und Energie, das tu alles zur Ehre Gottes. Aber jetzt bitte nicht verkrampft. Jetzt wieder nicht in dieser heuchlerischen Heiligkeit, wo man aus seinem Leben etwas herauspressen will, sonst doch umgekehrt. Wer die Gnade Gottes erfahren hat, wer begriffen hat, Jesus liebt mich, und der Himmel tut sich vor mir auf, der freut sich, dass Montagmorgen um 7 nicht eine blöde Woche beginnt, sondern dass ich jetzt dem Herrn dienen darf. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin selber gespannt, wie Sie das machen. Aber da könnten Sie aus dem Alltag tolle Geschichten erzählen, wie man den Herrn verherrlichen kann als Verkäuferin, die hinterm Ladentisch steht, als eine, die an der Schreibmaschine sitzt und ihre Dinge tippt. Die den Herrn verherrlichen kann zum Lobe Gottes. Wir sollten viel findiger werden zu entdecken, wie Christus da in uns Raum sucht. In unserem Studienbetrieb unseres Alltags. Und plötzlich wird's dann wirklich so, dass die einfachsten Verrichtungen, die wir tun, selbst der Becher Wasser, den wir weiterreichen, zum Lob der Herrlichkeit Gottes dient. Und dass wir fehlsame und sündige Menschen plötzlich mit unserem Alltagsleben Gott preisen dürfen. Es ist gut, dass wir oft die Spuren gar nicht merken, aber oft schon am Begräbnistag sagen wir es von denen, die Gott weggerufen hat, wie viel hat der mir gegeben? Und er wusste es oft gar nicht. Da war einer, der zum Lob der Herrlichkeit Gottes gelebt hat. Nicht, dass wir Menschen dadurch verherrlichen. Wir wussten genau, all die haben ja auch ihre Mängel und Fehler und Kanten und Ecken und Stacheln und Borsten. Aber da wurde etwas sichtbar vom Wunder Gottes. Das verstehe ich gar nicht, dass Gott Menschen erwählt. Wie vorhin der Chor gesungen hat, dachte ich, ist doch ein Geheimnis. Wenn Sie so ein Stimmband mal in die Hand nehmen, also Mediziner, die schneiden ja sowas raus und gucken das mal an, dass so ein Stimmband so herrliche Töne von sich bringen kann. Da können Sie ja nur knacken, das wäre schon ein Wunder. Aber dass so ein Material sowas Herrliches zum Klingen bringt, das macht der Schöpfer. Wenn wir die Orgel sehen, jetzt unsere Orgelbauer sollen nicht erschüttert sein, aber was ist das? Ein bisschen Blech, ein bisschen Holz, ein bisschen Zinn, zusammengeleimt, zusammengesteckt, ein bisschen Strom hin und Luft. Aber wenn die Hand des Künstlers draufkommt und dann die Töne kommen und die Harmonie erklingt, das ist Gottes Ehre. Gott sucht ja seine Herrlichkeit nicht in abstrakten Tempeln. Und vielleicht war das schon ein Missverständnis im Alten Testament, dass die Leute meinten, es käme so viel auf das Gold des Tempels an und auf die Steinmetzen, auf das kostbare Zedernholz. Das ist gar nicht so wichtig. sondern Gottes Herrlichkeit wird am schönsten dort sichtbar, wo Gott gestrandete und gescheiterte Menschen, Menschen wie du und ich, Menschen mit Fehlern und Mängeln nimmt und darin sein Lob singen lässt. Ja, noch darin sein Lob darstellt, wie solche Menschen nicht sich selber leben, sondern ihm, wie er ihre Herzen befreit zum Dienst und wie dann diese wunderbare Harmonie erklingt zum Lob der Ehre Gottes. Das ist gut. Sündige, fehlsame Menschen nimmt Gott in seinem Dienst. Die Frage an uns, wollen wir so ihm dienen? Das Ganze steht in dem Abschnitt, was wir da gelesen haben, vom dreieinigen Gott, Schöpfer, der Erlöser Jesus Christus, der Geist Gottes, der unseren Glauben fest und gewiss macht. Wozu denn? Dass wir etwas seien zum Lobe Gottes mit allem, was wir tun. Anderes Mal sagt Paulus, ihr esst oder trinkt, ganz egal, alles zur Ehre Gottes. Was er auch macht, fahrt Auto oder Straßenbahn, zur Ehre Gottes. Ihr kauft Dinge, zieht euch Anzüge an, tut zur Ehre Gottes. Wie kann ich Gottes Ehre mit meinem Leben ausstrahlen? Da können wir viel entdecken in der kommenden Woche. Der Herr schärfe unsere Sinnen und gebe uns viele Ideen, wie wir etwas sein können zum Lob der Herrlichkeit Gottes, um seine Gnade vor der Welt groß zu machen, die große Liebe, die er uns erwiesen hat. Amen.